Ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Wir haben hier heute das Thema, sieh dich mit den Augen Gottes, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich nicht als Verbrecher. Gott sieht dich nicht als Sünder. Gott sieht dich nicht als Lumpen. Gott sieht dich nicht als Versagen. Gott sieht dich als sein herrliches Kind. Wir sind Kinder Gottes. Halleluja. Und wir bleiben das bis zum Schluss, egal was in unserem Leben passiert. Gestern ist mir so groß geworden. Weißt du, da kommt so vieles in unserem Leben dazwischen, was wir gar nicht geplant haben, was wir gar nicht vorgesehen haben oder gewollt haben, uns gar nicht so erträumt oder gewünscht haben. Und Gott ist treu. Wir werden erlöst aufgrund von Jesus und nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Perfektion oder Vollkommenheit oder was auch immer es sein mag. Höre die Predigt von gestern an, das wird dir bestimmt weiterhelfen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ein für morgen. Morgen heißt es das Thema Lebe, das versprochene Leben. Gott hat dir Leben und volles Genüge versprochen. Du sollst nicht dahin vegetieren, sondern du sollst dich freuen. Du sollst glücklich sein. Du sollst Freude haben am Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Kraft. Dann, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, deine Wünsche sind deine Bestimmung. Deine Wünsche. Wenn du Wünsche hast, Gott wird die Wünsche erfüllen. Halleluja. Deine Träume, deine Vision, deine Vorstellung. Ja, wir sollen diese Wünsche haben und das ist, was du kannst. Wenn du keine Wünsche hast, dann kannst du nichts. Hast du aber Wünsche, dann bist du zu allem fähig. Und dann am Freitag, so Gott will, werden wir das Thema haben, denke, wie Gott denkt. Versuch dich hineinzuversetzen, wie denkt Gott. Denn die Bibel sagt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber versuch mal hineinzudenken, wie denkt der liebe Gott. Und er denkt groß, er denkt vollkommen, er ist heilig, er ist perfekt. Und versuche in diese Gedanken hineinzukommen. Am Samstag wird das Thema sein, Gott will deine Finanzen segnen. Halleluja. Lob und Dank. Dein Geld, dein Portemonnaie. Er will dein Portemonnaie heilen. Das ist, was der liebe Gott will. So, sieh dich mit den Augen Gottes, wie er dich sieht. Und er sieht dich anders, als die Menschen dich sehen. Er sieht dich anders, als die Gesellschaft dich sieht. Er sieht dich anders, als vielleicht die Frommen, die Pharisäer, die sehen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser. Da verstehst du, das ist der Pharisäer. Die Menschen denken meistens schlecht von uns, aber Gott denkt gut von uns. Die Dinge in den Augen Gottes. Was passiert, wenn du mal die Möglichkeit hast, hinter den Kulissen zu schauen, warum mancher Mensch so ist, wie er ist? Was ist in seinem Leben passiert? Was ist da schiefgelaufen? Was haben die Leute vermurkst und vermarkst oder vertan? Warum ist man so, wie man ist? Für vieles kannst du nichts dafür. So, du musst die Stunden nehmen, wie sie kommen, das Leben leben, wie es ist und dabei das Beste daraus machen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es einmal in der Bibel, aber der Herr sieht das Herz an. Und ich denke an die Geschichte, das ist das Wort von Samuel, von der Salbung des König David. Weißt du, da kamen einer nach dem anderen, der Älteste, der Stärkste, der Dickste, der Fetteste, der Perfekteste. Und schließlich kam der junge David und Gott hat den erwählt. Der, den man nicht einmal eingeladen hat zu der Salbung. Und gerade der wurde erwählt als der König von Israel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an, der Herr sieht das Innere, der Herr sieht unsere tiefen Gedanken, der Herr sieht unsere Sehnsüchte, der Herr sieht unsere Träume, der Herr sieht unsere Schwachheit, der Herr kennt all diese Dinge unseres Lebens. Echte Wahrnehmung will gelernt werden. Wer bin ich? Und fang an, dich mit den Augen Gottes zu sehen, nicht wie die Menschen dich sehen. Und du musst keine Maske aufsetzen und perfekt spielen und vollkommen sein. Nein, Gott will Unvollkommene, Unvollendete. Er macht dann das Übrige, was noch fehlt. So, sieh dich mit den Augen Gottes, man sieht gut. Und ich sage dir das Geheimnis, was ich entdeckt habe, man sieht nur gut mit dem Herzen. Nur mit dem Herzen. Deshalb fang an, mit dem Herzen zu sehen. Nicht mit den zwei Augen hier im Kopf und auch nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen anfangen zu sehen. Fang an, die Leute mit deinem Herzen zu sehen, deine Situation mit dem Herzen zu sehen. Fang an, dich selbst mit dem Herzen anzuschauen. Wie sieht Gott mich? Und ich sage dir, Gott sieht dich mit den Augen der Liebe, mit den Augen des Herzens. Wir wollen immer alles nur logisch ergründen, richtig oder falsch. Das sind die Deutschen, verstehst du? Wir haben dieses logische Denken, gut oder schlecht, hoch oder tief, verstehst du? Nein, Gott sieht mit dem Herzen. Und manchmal, was hoch ist, ist niedrig und was niedrig ist, ist hoch bei Gott. Wir wollen alles nur logisch begründen. Und es soll bei uns gleich alles messbar und sichtbar sein. Weißt du, das ist so einer und das ist so einer. Nein, bei Gott ist das, was nichts ist, ist was Erwähltes und was Großartiges ist, das ist gleich null bei Gott. So, Gott sieht die Dinge ganz anders. Wir sind intellektuell, wir wollen alles gleich mit dem Kopf verstehen und alles begreifen, alles berechnen, alles gleich abwiegen und alles gleich in Geld vermarkten. Aber Gott sieht mit dem Herzen. Und das ist das Schöne für mich. Ich bin so getrost, dass Gott mich anders beurteilt, als die Menschen mich beurteilen. Und wir haben es verlernt, mit dem Herzen zu sehen. Wir haben es verlernt, mit dem Herzen zu fühlen. Wir haben es verlernt, mit dem Herzen zu denken. Wir haben es verlernt, mit dem Herzen zu dienen, zu geben, zu arbeiten, zu existieren. Darum sehen so viele Menschen Gott nicht, weil sie nicht mit dem Herzen sehen. Gott sieht, was im Herzen drin passiert. Gott sieht, was im Inneren, im Unsichtbaren passiert. Als der Genosse Gagarin mal da so ein bisschen so einen Flohhopf im Weltraum machte, damals der Russe, und im Weltraum war, und dann kam er zurück, und dann hat die Genossen in der Schule gesagt, Kinder, unser Genosse Gagarin war im Weltraum und hat Gott dort nicht gesehen. Und dann meldet sich ein kleines Mädchen, die Christin war, und sie sagt, Genossen, hat der Genosse Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn in unserer Bibel steht, denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Nur die, die reines Herzen sind. Und dann hat sie sich hingesetzt. Aber das ging dann durch die Presse. Genossen, hat der Herr Gagarin reines Herz gehabt? Weißt du, nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Gott schaut mit einem reinen Herzen, mit einem sauberen Herzen, vorurteilsfreien Herzen. Wir wollen alles verstandesmäßig wahrnehmen, ist das wahr so? Nein, mit dem Herzen wird geglaubt, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf versucht man zu begründen, zu verstehen, man will sich überzeugen. Aber es geht auch anders. Weißt du, es gibt auch die emotionelle Wahrnehmung. Diese emotionelle Logik, du fühlst, du kannst gar nicht erklären und du musst nichts erklären. Du musst nur glauben, für dich persönlich, mit dem Herzen glaubt man, ob das echt oder nicht echt ist, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. So mit dem Herzen, mit diesem Instinkt, diese Instinktsicherheit. Ich spüre das gut und ich spüre, das ist falsch. Auch wenn alle sagen, es ist richtig. Dieses innere Gespür, diese emotionelle Intelligenz. Ich spüre, es ist wahr. Oder es ist verlogen. Und deshalb hör auf deinem Herzen. Denn du solltest mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen hören, mit dem Herzen denken, mit dem Herzen verstehen. So du mit dem Herzen glaubst, steht in der Bibel. So, da kommst du zu deinem richtigen Ergebnis. Wenn du nur vor Augen siehst, da siehst du nur Schein und nur Bluff und nur Theater und nur Vorspielung und da macht man so viel Nettes und so viel Süßes und Glanzpapier und was weiß ich, Scheinwerferlicht und Rauch und Nebel. Aber was bleibt unterm Strich? Das, was du im Herzen fühlst. Was du in dem Herzen fühlst. Sehe die Welt mit den Augen Gottes, das ist mein Thema heute. Deine Welt, deine Umwelt. Sehe mit dem Herzen, mit dem Geist Gottes und mit den Augen der Liebe, was ist wirklich die Wahrheit? Und nicht alles, was wahr ist, ist die Wahrheit. Auch wenn es noch so wahr klingt und so perfekt. Sehe die Welt, das Leben, die Schöpfung mit den Augen der Ewigkeit. Verstehst du von dort, von dieser Perspektive, von der Ewigkeit? Was bleibt unterm Strich, wenn alles vergeht? Was habe ich noch davon? Sehe eigentlich die Wahrheit, das Leben im Lichte des Wortes Gottes. Was hat der Herr, der Allmächtige, gesagt über das Leben? Und ich habe gestern euch versucht zu erklären, alles, was in der Bibel steht, das bist du. Du bist Israel, du bist Abraham, du bist Moses, du bist all das. Du bist David, du bist, was weiß ich, der Schächer am Kreuz, du bist der Petrus, du bist der Judas. Und du glaubst es gar nicht, aber das alles sind deine Geschichten, dein Zustand, deine Situation. Und seh dich, ja, das bin ich. Ich bin gemeint. Verstehst, dass ich den Herrn verleugne, den Herrn verrate. Ich bin der große Angeber, Petrus, der alles kann, der alles schafft. Und wenn es darauf ankommt, haue ich den Leuten die Ohren ab. Ja? Viele Dinge lassen sich nur mit dem Herzen erfassen. Und mit dem Herzen verstehen. Und deshalb hat Jesus beim Petrus, als er ihn wiederhergestellt hat, hat er gesagt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Verstehst du mich wirklich? So viele Dinge lassen sich also nur mit dem Herzen begründen. Und man fragt sich, warum ist der Mann oder die Frau so verliebt in dem und jenem Fall oder jenem Menschen? Du kannst nicht erklären, in dieser Hexe, verstehst du, in diesem Ganoven, wie kann er sich oder kann sie sich verlieben? Verstehst? Und Liebe ist etwas, was mit dem Herzen passiert, was nicht mit der Logik ergründet werden kann und verstanden werden kann. Doch auch Gott, auch der Glaube gehört dazu. Weißt du, da brauchst du was ganz anderes, Herz. Und bis man zum Herzen kommt, dauert es eine Weile, bis man das Herz erreicht. Von daher sind manchmal Frauen mehr an Glaubensfragen interessiert als Männer. Die Männer, die versuchen also mit dem Kopf zu verstehen. Die Frau versucht es mit dem Herzen zu ergründen, mit dem Gefühl zu begreifen. Ein typisches Beispiel ist die Purpurkrämerin Lydia in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und da heißt es, und der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie glauben konnte, dass sie Jesus aufgenommen hat als den Herrn, als Paulus und Silas dort nach Philippi kamen. Versucht mal einfach den Glauben zu erfassen mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf wirst du vieles nicht verstehen, wirst vieles nicht begreifen. Das wird gar nicht logisch sein, aber mit dem Herzen. Und Herz ist das Unterbewusstsein. Das ist das Herz. Das kannst du nicht erklären, warum, wieso, aber das sind die Augen des Jenseits, dieses Unterbewusste. Das weißt du nicht, verstehst nicht, aber mit dem Herzen siehst du, fühlst du, denkst du. Und im Herzen triffst du auch deine Entscheidungen. Deshalb sagt Gott auch immer wieder, gib mir dein Herz, nicht dein Verstand, dein Geld oder sonst was. Nein, gib mir dein Herz. Und wenn du im Herzen glaubst, verstehst du die Dinge ganz anders. Siehst du ganz anders. Die meisten sind verkopft. Und der Glaube ist 30 Zentimeter zu hoch. Der muss runter ins Herz. So du mit dem Herzen glaubst. Wenn du mit dem Herzen nicht siehst, übersiehst du so vieles in deinem Leben, verstehst du so vieles nicht, warum ist die Trübsal, warum ist die Schwierigkeit, warum das Leid, warum die Kämpfe, warum das Negative in dieser Welt, warum das Dunkle und Finstere, warum das Düstere, warum das alles, weil du nur mit Verstand das zu begründen versuchst oder zu erklären versuchst. Der Verstand ist eine Decke, was alles zudeckt, aber das Herz ist der Inhalt, die Substanz. Das Herz ist das Unterbewusstsein, das, was alles so bewegt. Und genau das ist es. Du weißt gar nicht, das Herz funktioniert und schlägt von Anfang bis zum Schluss. Fängt an irgendwann in Mutterleib und dann schlägt es bis zum letzten Atemzug. Das Herz ist das, was Leben gibt und Leben bestimmt. Und das Unterbewusstsein ist eine ganz andere Dimension, die kann man nicht mit Worten erklären. Gott sieht, was unter der Schale ist, unter der Decke ist. Unter dem Äußeren ist. Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, wenn da einer reinkommt, ach, das ist ein Studierter, das ist ein Millionär, das ist ein Hochstapler oder das ist ein Lump. Verstehst du? Man sieht immer nur nach dem Äußeren. Aber unter manchem Lumpen steckt eine Perle. Wir wissen das gar nicht. Er sieht nicht, nach dem Äußeren sieht das oft gar nicht so großartig aus. Also ich bin oft enttäuscht worden. Ich habe gedacht, das ist, weißt du, ich habe mehrere Millionäre in der Gemeinde gehabt in Heilbronn und weißt du, viele haben gar nicht nach Millionär ausgesehen. Die liefen in Jeanshosen, haben kaum eine Krawatte getragen, höchstens bei besonderen Anlässen. Aber die waren super reich, die sagten, wenn wir auffallen, dann kommen die Leute und betteln uns bei uns. Verstehst du? Und deshalb, sie sind ganz demütig und bescheiden gewesen. Wir beurteilen die Leute wie Samuel immer nach unserem Erscheinungsbild, nach ihrer Kraft, nach ihren Fähigkeiten, da kann was. Aber schau doch diese Leute an, die so begabt sind, so talentiert sind, wenn es drauf ankommt, die gehen lieber im Zoo, als dass sie ihre Aufgaben gebrauchen und mit den Talenten dienen. Ich kenne solche Leute, weißt du, die sind so talentiert, sie können gut reden, sie können gut musizieren, sie können gut schreiben, sie können so vieles gut, aber wenn es drauf ankommt, da fangen sie an zu zittern, so haben sie Angst, ein Bammel, sind nicht selbstsicher, nicht überzeugt von sich selbst und so weiter. Warum? Weil das Herz nicht dabei ist. Man hat studiert, man hat gelernt, man hat es verstanden. So, viele beurteilen die Menschen nach ihrem Vermögen. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, eine liebe Schwester, eine alte Schwester, aber ja, aber da, wenn Leute geheiratet haben, immer wieder vor der Hochzeit fragt sie, was bringt sie mit? Verstehst du? Was bringt sie mit? Oder was für Erbschaft, wie viel Geld oder was gespart ist oder ja, was bringt sie mit? So beurteilen viele Leute, was sie mitbringen. Aber guck mal, das Aschenputtel, denkt daran, das hat nichts mitgebracht. Aber das war wirklich eine Prinzessin, wenn man so diese Legende und diese Geschichte und dieses Märchen glaubt. Also wir beurteilen die Menschen nach unserer Bildung und vielfach irren wir uns. Meistens ist die Bildung Einbildung. Weißt du, man überspielt etwas durch, was weiß ich, Talente, Fähigkeiten, Klamotten oder Klimbim. Darum können wir auch nicht richten, weil der Mensch sieht nur das Äußere. Wir dürfen deshalb auch nicht richten. Deshalb verbietet uns auch Gott, richtet nicht. Weil du siehst nicht, was steckt dahinter. Was steckt dahinter? Denn wir gehen nur nach dem Äußeren, nach der Fassade. Ich habe mal einen Händler gesehen, der hat Fassaden verkauft und das Haus war so morsch. Das Haus war eigentlich eine Abbruchsbude. Aber da hat er eine tolle Fassade verkauft. Und das ganze Gerüst dahinter, hinter der Wand, hinter der Fassade, war alles morsch. Aber die arme Frau, die hat gedacht, von außen sieht es gut aus, das Haus ist gut. Zeitlang sah es sehr wunderbar aus in der Straße, wo wir wohnten. Also diese Fassade. Aber irgendwann muss es abgebrochen werden, weil es in sich zusammengebrochen ist. Also die Fassade mag wunderbar sein. Geh nie nach dem Äußeren. Beurteile einen Menschen nie nach dem Äußeren. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Siehe deine Welt mit den Augen Gottes, mit dem Herzen, mit dem inneren Auge. Deine Umgebung. In deiner Umgebung wird so viel vorgespielt. Da wird gemobbt. Da wird was den Leuten erzählt, deine Umgebung, dein Umfeld, dein Zustand oder all das, was so passiert, das ist gar nicht echt. Das ist alles nur aufgebauscht und aufgeblasen. Wenn du die Luft rauslässt, verstehst du, da ist nicht mehr viel da. Sieht alles mit dem inneren Auge, deinen Zustand, deinen persönlichen Zustand. Ich möchte nicht, dass du die anderen richtest. Du kannst die anderen nicht beurteilen, du kannst nur dich selbst beurteilen. Und da hast du schon Schwierigkeiten und Probleme, dich selbst richtig einzuschätzen. Sieh dich selbst, deine Entwicklung, deinen Werdegang, deinen Lebenslauf, deine Situation mit den Augen Gottes. Wie sieht Gott mich? Und wir haben ja von Jesus, als er getauft wurde, da heißt es, auf den ruht mein Wohlgefallen, ruht auf unserem Leben das Wohlgefallen Gottes. Ist Gott mit uns zufrieden? Sind wir selber mit uns selbst zufrieden? Das ist eine große Frage. Bin ich mit mir selbst zufrieden? Wie komme ich mir vor? Weißt du? Nicht, was die anderen von mir denken. Wir möchten immer gerne so unser Image aufbauen. Aber was denke ich von mir selber, wenn ich so unter den Menschen bin? Wenn ich mit anderen Leuten rede, wenn ich mit anderen Leuten umgehe. Gott sieht das Herz an. Und er sieht, auch bei diesem jungen David, als er reinkommt, das ist ein Lausbub. Das ist nur ein Schafshirte, der die ganze Zeit nur Musi macht. Mit seiner Harfe oder spielt und Steinchen schleudert und was weiß ich. Aber Gott sieht das Herz, der Mann ist ehrlich. Auch wenn er voller Fehler ist, er ist ehrlich. Und niemand anders von den anderen Brüdern hat Gott niemand genommen von diesen acht. Nur diesen Hirtenjungen hat der Herr sich erwählt, der einfach bei den Schafen eingesetzt war und er treu die Schafe behütet hat. Als der Löwe kam, hat er verteidigt die Schafe. Als der Bär kam, hat er die Schafe verteidigt. Also der greift im richtigen Augenblick richtig ein, obwohl er nicht perfekt ist. Wer nur nach dem Augenschein urteilt, der urteilt nie gerecht. Der urteilt nie gerecht. Der übersieht so viel Wesentliches, so viel Wichtiges. Wenn wir nur nach dem Äußeren gehen, da schütten wir oft das Kind mit dem Bart aus. Denk drüber nach. Man hat es auch mit dir gemacht vielleicht. Wir sehen nur die Fassade. Deshalb sagt Jesus in Johannes Kapitel 7, Vers 24, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Nicht alles ist Vollkommenheit, nicht alles ist Perfektionismus. Denk nur, die ganzen Pharisäer, die wollen perfekt dastehen, vollkommen in den Augen Gottes. Aber wie viele kamen in den Himmel? Eigentlich im Reich Gottes sehen wir keine Pharisäer. Da gibt es keine Pharisäer. Wollen Augen, siehst du nur deine Vorurteile. Das ist ein komischer Kauz. Weißt du, das ist so komisch, so verschrobener. Das ist so ein Sonderling. Verstehst du? Wenn wir die Leute äußerlich angucken, da haben wir schlechte, negative Eindrücke. Ein Scheinheiliger. Und ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da unten. Ja, aber der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Mit ihm passierte was. Weißt du, wir urteilen immer nach sympathisch und unsympathisch. Und das ist, Gott sieht das Herz an. Mancher Unsympathische ist sympathisch. Glaub mir, vor Gott und auch dir. Wenn du so, dich mal mit so einem Rauschgiftsüchtigen mal abgibst, verstehst du, da bist du besser dran als bei manchen Frommen und Scheinheiligen und Selbstgerechten. So Drogensüchtiger, der versucht sich hineinzuversetzen, versucht Harmonie zu finden irgendwo. Ich sag dich in aller Liebe, ich habe jahrelang unter Süchtigen gearbeitet und habe lange mit diesen Leuten geredet. Diese Leute sind mir sympathischer wie manche religiöse, scheinheilige Menschen. In aller Liebe. Weißt du, die reden dir so nett und freundlich, aber die sagen dir die Wahrheit. Die sagen, das ist alles Shit, was du da machst. Und die sind ehrlich. Weil wir haben mit so vielen unehrlichen Leuten zu tun, Tag ein, Tag aus. Und deshalb, Gott sieht das Herz, ist der Mensch ehrlich, aufrichtig, sind die Motive rein. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Warum? Weil sie ja unverdorben sind. Je älter der Mensch wird, desto verdorbener wird er. Ja, aufpassen, niemand verletzen, niemand vom Kopf stoßen, niemand was Negatives sagen. Wenn du nach dem Äußersten nur gehst und so weiter, dann wirst du finden, wirst du kaum perfekte, gute Leute finden oder Leute, die Gott gebrauchen könnte. Aber die Leute, die Gott gebraucht hat in der Bibel, finde unedle, einfache, schlichte, ich denke nur Menschen, die so taugenichts waren, die am Markt saßen da und nichts zustande brachten. Und der Herr sagt, komm und folge mir nach. Der Bettler. Und ich denke, der Josef, der war ein Träumer. Wer hätte für den Josef was gegeben, dass er mal ein Regent, ein Präsident werden könnte in Ägypten? Dieser Träumer. Manche waren Versager und Gott hat gerade Versager genommen. Gott lässt zu, dass mancher versagt, dass mancher fällt, damit er aufsteht wieder und dann er schätzt dann den Stand, die Position, die er erreicht hat, ganz anders ein. Ja, der David ist nur ein Schäfer, nur ein Hirte. Was soll man von diesem Schäfer groß erwarten? Dieser David hier. Erstaunlich. Die Bibel sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er nur ein Schäfer ist. Aber der hat mit den Tieren Harmonie, mit der Natur Harmonie. Er hat was in sich, was die anderen nicht haben. Die haben gutes Reden, die sind sehr beredet, sehr gewandt, sehr geschickt, sehr geübt. Aber David hat eine Beziehung zu der Schöpfung, zur Natur, zu der Welt. Und wenn ich dann später den David angucke, David hätte den Saul ja den Hals abschneiden können. Aber was macht er? Ich mache das nicht. Ich werde den Gesalbten Gottes nicht anlasten. Der hat nur einen Rockzipfel abgeschnitten. Und sagt, wem gehört das, verstehst du? Er war feiner als manche andere, die hätten gleich die Gelegenheit genützt. Er nützt nicht gleich die Gelegenheit, sondern er wartet auf die Stunde Gottes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weißt du, keiner hat in diesen Jungen gesehen, was in dem Jungen drinsteckt, außer Gott. Außer der Heilige Geist, nicht einmal der Prophet Samuel, nicht einmal der eigene Vater. Und eigentlich auch deine Eltern sehen nicht, was in dir drin steckt, außer der lebendige Gott. Er sieht das Herz an. Und komm mal in die Gegenwart Gottes und du wirst anfangen zu sehen, wie du wirklich bist. Wenn du einfach im Licht Gottes dich siehst, plötzlich in diesem Scheinwerferlicht, meine Bibel sagt, in seinem Licht sehen wir das Licht. Im Gotteslicht, also wenn du in dem Scheinwerferlicht Gottes hineinkommst, plötzlich siehst du, wie du wirklich bist, bist erstaunt. Pass auf. Weißt du, plötzlich taust du in der Gegenwart Gottes auf, plötzlich, oder gehst ein, beides ist möglich. Und David ist erst in der Gegenwart Gottes der Mann Gottes geworden. Bedenke, in jedem Menschen steckt das Ebenbild Gottes. Uns fehlt nur das Feuer, uns fehlt das Licht, uns fehlt die Salbung, uns fehlt die Gnade, uns fehlt der elektrische Strom, dass wir plötzlich aufgehen und ohne Strom nützt das beste Gerät nicht, der beste Computer nichts. Der Mensch muss eine Gelegenheit haben, und aufzugehen, um sich zu entfalten. Und das passiert in der Gegenwart Gottes. Gott sieht das Herz an. Und David kommt in der Gegenwart Gottes, das ist der Prophet Samuel da, und plötzlich sagt er, das ist er. Und schnell Öl genommen und rüber und gleich weg. Das muss ja ganz schnell gehen, denn Saul durfte das nicht erfahren. Der Mensch muss eine Gelegenheit bekommen, eingesetzt werden, ein Betätigungsfeld, Platz finden, wo er gebraucht wird. Und David wurde gesalbt, und von dem Moment, als er gesalbt wurde, war er ein anderer Mann. Vorher hat ja nur der Hirte da, dieser Hirtenjunge, dieser Beduinenjunge. Wir sollten herausfinden, wo wir eigentlich hingehören, wozu wir berufen sind. Und da brauchen wir die Gegenwart Gottes, die predigt, dass wir erinnert werden, du bist ein berufener Gottes, eine berufene Gottes oder als Frau. Der Mensch ist erst glücklich, wenn er von Gott erkannt, verstanden und eingesetzt wird. Du bist es. Du bist es. Weißt du, Gott muss einen entdecken. Gott muss den Finger auf unser Leben legen. Gott muss uns einsetzen. Gott muss uns bestätigen. Und das passiert im Gottesdienst, das passiert, wenn du vor dem Herrn ein bisschen betest und den Herrn anbetest und plötzlich spürst du, ich bin gar nicht so schlecht, wie die Leute sagen, dass ich schlecht wäre. Ich bin nicht so versaut und verdorben. Gott hat mich lieb. Wir sind gerettet. Und ich habe auch gestern ganz klar gesagt über die Rettung. Weißt du, wir sind gerettet, egal was in unserem Leben passiert, egal wo wir hingeraten sind, egal was, wo wir verwickelt, verstrickt sind, du bist errettet. Hör diese Predigt von gestern noch an. Gott kennt uns. Gott versteht uns. Und deshalb fange ich an, mit den Augen Gottes zu sehen. Ich bin ein Liebling des Herrn. Gott liebt mich. Wenn mich keiner liebt, wenn mich keiner versteht, aber Gott versteht mich. Und er hat, Gott sei Dank, für mich eine Verwendung. Ich bin erstaunt, wie Gott einfache Menschen von der Straße nimmt und gebraucht und einsetzt. Einfach Leute, die, wo die anderen abgeschrieben haben, schon zum alten Eisen geschickt haben. Leg ein paar alte Kartoffeln in die Erde und du wirst sehen, wie viele neue, junge, frische Kartoffeln wieder gibt. Ja, du wirst erstaunt sein. Gott weiß, wie und wo er uns einsetzen kann. Er kennt unseren wahren Wert. Er sieht das Herz an. Du, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch wenn du gar nichts bist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Diese Nobodies, diese Nothings oder Mr. Niemand. Gerade die liebt der liebe Gott. Er kennt unseren wahren Wert. Und er bewertet uns ganz anders. Weißt du, diesen ideellen Wert. Also wir denken manchmal, das muss so viel Geld bringen. Nein, dieser Wert, was wirklich dahinter steckt, auch wenn wir schon ja, verbraucht sind, sieh dich mit den Augen Gottes. Und dann liegst du immer richtig, wenn du dich mit den Augen Gottes siehst, deine Situation. Und Gott kennt den Einzelnen, den Einzelnen, den Einzelnen. Und Gott sieht das Ganze. Er sieht von Anfang bis zum Schluss, weißt du, diese Ganzheit, dieses Komplette. Gott sieht alles. Gott sieht alles im Zusammenhang. Warum das so ist, wie es ist, du kannst nichts dafür. Gott sieht deinen Anfang und Gott sieht dein Ende. Und Gott sieht deinen Glauben, und Gott sieht deinen Zweifel, Gott sieht deine Ängste, Gott sieht deine Verzagtheit. Gott sieht deine Möglichkeiten, deine Unmöglichkeiten. Du möchtest so gerne da rauskommen, aber schaffst nicht. Und es funktioniert nicht. Gott sieht deine Entwicklungsmöglichkeiten und diese Blockaden, die sind da. Er weiß es, er versteht dein Leben durch und durch. Und er kennt deine Einsatzmöglichkeiten. Er kennt alles, deine Verwendung. Sieh dich mit den Augen Gottes. Auch hier kann ich ein Segen sein. Auch hier kann ich ein Licht sein. Auch hier kann ich was Gutes tun. Auch hier. Und vielleicht kann ich gar nichts. Aber gerade in dieser Situation kann ich mein Licht leuchten lassen. Hier kann ich ein Salzkörnlein sein. Hier, einfach wo ich bin. Ich muss nicht was Großes vollbringen. Die Welt erobern, die Welt auf den Kopf stellen. Nein, ich muss nur einfach ich sein, wo ich bin. Gott sieht auch, was uns noch fehlt und wo er uns noch verändern kann, wo, was wir nötig haben, wo wir eine Korrektur vielleicht benötigen würden. In Jeremia Kapitel 12, Vers 3 sagt der Herr, mich aber, Herr, oder sagt der Jeremia, mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mich, und prüfst mein Herz durch und durch. Du kennst mich, Gott. Also sieh dich mit den Augen Gottes. Er sieht dich. Ihm kannst du nichts vormachen. Nimm die Maske, häng die Maske in Garderobe auf und gib sie ab. Er sieht dich, wie du wirklich bist. Wie du nackt aussiehst. Verstehst du? Wie du bloß aussiehst. Wie du arm aussiehst. Wie du auf dem Friedhof aussiehst. Er kennt dich. Er sieht dich. Für uns gilt nicht, wie wir uns sehen oder gerne gesehen werden möchten, wie die Leute uns gerne sehen sollten, immer den Starken. vergiss es. Sie sollen echt sein. Und wir spielen so viel Theater. Wir beweisen im Büro oder am Arbeitsplatz, ich bin der Starke, ich kann es, ich habe alles unter Kontrolle, ich habe alles im Griff. Wenn du darauf ankommst, wenn du nach Hause kommst, dann in deiner Mansarde bist, oh Gott, oh Gott. Und dann fängst du an zu heulen. Für uns gilt oft, und wir denken oft, wie die Menschen sehen, nein, sieh dich so, wie Gott dich sieht, wie du wirklich bist. Gott sieht dich ganz anders. Weißt du, er hat seine Meinung über dein Leben. Und dein Leben, er sagt, ich weiß, was für ein Gebilde du bist. Und wenn ich dir nicht helfe, schaffst du es nicht. Aber du brauchst mich. Und halt dich an mir. Was sind wir in den Augen Gottes? Zuerst einmal, wir brauchen geöffnete Augen, dass wir sehen mit dem Herzen, was bin ich wirklich? Was bin ich wirklich? Oder was ist meine Geschichte? Und wir sollten uns wirklich so sehen, ich bin kurz vor dem Abgrund, kurz vor dem Absturz, kurz vor der Katastrophe. Also wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht was tut, wenn nichts passiert, ich gehe unter. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus. Ich muss dich haben. Und dann höre auf ihn, was er dir sagt. Mein Kind, gib dich nicht auf, wirf dich nicht weg. Aber viele tun so wie der König Belsatzer da in der Bibel, im Buch Daniel. Weißt du, der feiert weiter und macht große Feste und jubelt und was weiß sich. Und dann kommt plötzlich diese Schrift an der Wand. Mene, Mene, Tekel, Ophrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Aber er feiert weiter und plötzlich wird er bleich, als der liebe Gott an der Tür anklopft. Und plötzlich zittert er. Wer kann diese Schrift lesen? Der hat sich keine Mühe gemacht, die Schrift zu studieren, zu lesen. Er hätte es lesen können. Und Daniel kommt rein und sagt, was, das ist ja Hebräisch. Mene, Mene, Tekel, Ophrasim, gewogen, gewogen, ist leicht erfunden. Wer sagt, das bist du? Das ist deine Geschichte. Weißt du, plötzlich platzt die Seifenblase. Plötzlich bricht was zusammen, eine ganze Welt. Und heute Nacht wird man noch kommen die Meder und Perser und nehmen die Stadt ein. Gott sieht die Dinge ganz anders. Und ich sage dir auch, was Gott schaut. Gott schaut auf das Herz und nicht auf die Nebensächlichkeiten und so belanglose Dinge. Er schaut auf das Herz, auf das Zentrum, auf den, was nimmt den ersten Platz in deinem Leben ein. Und nicht, was da drumherum als Negatives passiert. Für was? Für wen tust du, was du tust? Denk drüber nach. Für wen tust du, was du tust? Tue ich aus Liebe zu Jesus, wenn ich opfere? Tue ich aus Liebe zu Jesus, wenn ich predige? Tue ich aus Liebe zu Jesus, wenn ich jemandem diene? Tue ich aus Liebe? Warum tue ich, was ich tue? Unser Leben sollte mehr mit den Augen der Liebe des Herzens gesehen werden. Tue ich das nur für mich selbst? Tue ich nur fürs Geld? Tue ich nur, weil ich nichts anderes kann, nichts anderes gelernt habe? Warum tue ich, was ich tue? Gestern haben wir über die Opferung Isaaks kurz gesprochen. Weißt du, Gott wollte nicht den Isaak haben. Vergiss, Gott wollte nicht diesen jungen Mann haben. Nein, Gott wollte den Abraham haben, als er sagte, opfere deinen Isaak. Gott wollte Abraham haben. Und Abraham entscheidet sich für Gott und er opfert den Isaak. Und er ist bereit, den Isaak aufzugeben, für den er geglaubt hat, den er geliebt hat, auf den er gewartet hat, fast 100 Jahre. Den gibt er auf. Gott ist ihm wichtiger als diesen Jungen da, seine Zukunft, gibt er auf. Ohne Isaak hat er ja lange genug gelebt, fast 100 Jahre. Aber ohne Gott kann er die Ewigkeit nicht verbringen. Deshalb, er überschreitet eine Grenze und gibt das Liebste Gott hin und sagt, Gott, nimm den Isaak jetzt, wenn du willst, nimm es. Also ich kann ihn sowieso nicht behalten. Und er opferte seinen Traum, er opferte seine Hoffnung, er opferte seine Erwartungen. Sieh die Dinge mit den Augen Gottes. Abraham war bereit, in den Abgrund zu springen. Einfach, ich lass mich fallen in die Arme Gottes, egal was kommt. Und er hat einen Gedanken in sich selbst gehabt, Gott kann auch aus Steinen, aus Leichen mir Kinder erwecken. Er ist bereit, sich selbst aufzugeben, sich dem Unbekannten zu stellen, was kommt jetzt nach mir, was passiert jetzt? Naja, ich habe noch den Ismael, der ist irgendwo weit in der Ferne auch, hat sich von dem auch gelöst. Und was er tat, das tat er für Gott. Einfach sieh die Dinge, die Situation, die du tust, die du lebst, die du gestaltest, die um dich herum passiert, sieh das mit den Augen Gottes. Du tust es nicht nur dir zuliebe, sondern du tust es aus Liebe zu Gott. Denk so in dieser Art und Weise. Aber stell mal vor, was wäre passiert, und Abraham hätte sein Messer genommen und dem Isaak die Gurgel durchgeschnitten. Der wäre ein Mörder seines eigenen Kindes, das wäre Skandal. Aber er war bereit zu diesem Skandal, zu diesem Verbrechen. Er war bereit, seine Verheißung zu opfern. Er war bereit. Aber Gott hat ihn abgehalten im letzten Moment. Und ich sage dir eines, wenn Gott dein Herz sieht, du bist bereit, dann wird er irgendetwas in die Wege leiten, etwas passieren lassen, dass es nicht kommt. Dass du dich nicht versündigen musst. Und das ist die Gnade Gottes, dass du dich nicht versündigen musst, in welcher Situation auch immer. Weißt du, der Friede Gottes sei mit dir. So viele Leute haben Angst und der Teufel versucht Angst. Wenn du das machst, dann ist eine Katastrophe. Du wirst arbeitslos, verlierst deine Wohnung, verlierst alles. Wenn du das machst, das was Gott will, geh hin in Frieden. Weißt du, mir gefällt der Prophet Elia. Der war so großzügig, obwohl er sehr, sehr engherzig war, sehr kleinkariert war. Da kommt dieser Naaman und wird geheilt und sagt, ich möchte wenigstens ein bisschen Erde mit nach Hause nehmen, nach Syrien damals, dass ich wenigstens erinnern kann, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir. Und was passiert? Dann sagt er noch weiter, weißt du, mein Herr geht einmal im Jahr in seinen Götzentempel und betet an, und da muss ich dabei sein und ihn unterstützen und bei ihm sein, ihn begleiten. Dann sagt der Elia, obwohl er gegen Götzendienst war, gegen das ganze Heidentum war, sagt er, geh in Frieden, mach dir keine Gedanken. Vielleicht bist du krank, vielleicht bist du gerade suspendiert, vielleicht bist du im Urlaub, verstehst du, wo du nicht mitgehen musst. Gott sorgt, dass du dich nicht versündigen musst. Gott sorgt. Aber du musst bereit sein. Bereit sein auf alles, einfach aus Liebe zu Gott. So, Abraham wollte Gott mehr gehorchen und opfert seinen Sohn, egal was die Leute nachher in der Zeitung schreiben, im Radio, im Fernsehen verkündigen. Abraham, der Mörder seines Sohnes. Er hat seinen Sohn dem lieben Gott geopfert. Er ist bereit. Sogar über seine Gefühle hinaus, über die öffentliche Meinung, über die religiöse Vorstellung der Leute hinwegzugehen. Was denken die Leute? Was sagen die Leute? Ja, er macht es sich, würde sich sogar strafbar machen, wenn er seinen Jungen da abschlachtet. Ja, denkt drüber nach. Er wollte Gott gehorchen und schlachtet seinen Sohn ab. Diese Hingabe an Gott hat plötzlich seinen Horizont erweitert, hast auf dem Weg nach Moria, zu diesem Opferungsberg, da hat so viele Gedanken durchgespielt. Und dann sagt der Engel, als dann soweit ist, als Gott stopp, sagt jetzt nicht, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst, mehr als deinen Sohn Isaak. Nun erfahre ich die Wahrheit. Diese eine Tat, dass er sein Isaak opfert und der Isaak war nicht mehr der Jüngste, und seinen Isaak da an einem Altar bindet und opfert, und so weiter, und dann erklärt, Gott wird sich so ein Opfertier aussuchen, verstehst du? Das ist zwischen Vater und Sohn, da ist so viel, hat sich abgespielt. 1000 Bände könnten das nicht erklären und kommentieren. Was Abraham tat, das tat er nur aus Liebe zu Gott und löst sich von diesem Isaak. Löst sich von Isaak. Sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Weißt du, Gott will nicht dein Geld haben. Gott will nicht deinen Isaak haben. Gott will nicht deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeit oder was weiß ich haben. Er will nur sehen, dass du bereit bist, dich zu lösen. Er will auch diese Jochebed, als sie den Moses da in Nil übergab, in den Fluten und so weiter. Gott wollte nur sehen, Jochebed, bist du bereit, deinen Moses, dein Lieblingskind loszulassen? Bist du bereit, deinen Isaak loszulassen? Mehr, Gott will nicht mehr sehen als nur unsere Bereitschaft. Bist du bereit, loszulassen? Und wenn, was passiert dann bei Jochebed? Sie kriegt den Buben wieder und darf ganz getrostet Jungen stillen. Und bis er entwöhnt wurde und im Orient und so weiter, werden manche mit 12 Jahren erst entwöhnt. Verstehst du, immer wieder, dann suckelt er da an der Brust von der Mutter. Bis er entwöhnt wurde. Und ja, da standen zwei Wächter, bewachten das Kind. Niemand durfte den anrühren, niemand durfte was sagen. Aber sie hat zuerst mal Gott abgegeben. Weil wir müssen lernen, die Dinge Gott zuerst abzugeben. Und dann kriegen wir, ja, geheiligt, verklärt, ja, gesegnet wieder zurück. Auch dieser Josef, ich sag dir eines, das war eine großartige Stunde, eine großartige Erfahrung, als dann Vater und Sohn nach Hause gehen. Guck mal, wie Gott wunderbar eingegriffen hat, wie Gott gehandelt hat, was da passiert ist. Zufall? Nein, kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott arbeitet ganz anders, was du denkst und dergleichen. Bevor Gott dir etwas gibt, erwartet er von dir, jetzt bitte versteh dieses Wort, das gibt es nicht in der Bibel und auch nicht in der deutschen Sprache, aber ich kreiere dieses Wort. Er erwartet von dir ein Ganzopfer. Ein Ganzopfer. Nicht eine Gans, sondern ein ganzes Opfer. Ein Ganzopfer. Bist du bereit, ein Ganzopfer? Weißt du, aber bevor dieses Ganzopfer passiert, gehen so viele kleine Opfererfahrungen voraus. Kleine Gehorsamschritte, kleine Grenzüberschreitungen, kleine Problemlösungen. Zuerst mal sowas Kleines. Bist du bereit, da abzusagen, dort abzusagen? Bist du bereit, hier die Spannung zu entspannen und hier ein bisschen nachzulassen? Sehe die Welt, das Leben aus der Perspektive Gottes. Und ich sage dir eines, wenn du aus der Perspektive Gottes siehst, wird das Leben leicht. Und es wird alles gut werden. Bei Gott, wenn du Gott übergibst, die Sache in seine Hände legst, dann hast du ein Happy End. Ich sage dir die Wahrheit, verstehst du? Es klingt vielleicht ein bisschen schockierend. Wirst du vielleicht durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Vielleicht gibt es Schrecken und eine Katastrophe. Aber lieber eine Katastrophe und kurze Zeit der Schrecken und Angst, aber dann ein Happy End. Dann stehst du wieder auf die Beine, wirst durchgeschüttelt. Was ist, wenn ich in der Bibel lese, wandle nicht im Rat der Gottlosen. So viele Menschen haben keine Ahnung. Sie denken, ja, ich darf nämlich von Gottlosen nicht beraten lassen, darf nicht auf diese hören. Und so. Nein, was bedeutet, wandle nicht im Rat der Gottlosen? Fang an, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Aus der Warte Gottes von oben herab. Und weißt du, wenn du im Flugzeug mal bist und 10.000 Meter hoch bist, oben bist in der Luft, dann sieht die Welt ganz klein aus. Die Häuschen sind nur kleine Schachtelchen. Die Straßen sind nur kleine Striche. Grenzen, höchstens die Mauer, die siehst du. Die chinesische Mauer sieht man sogar auch im Weltraum sogar noch. Aber sonst, die großen Grenzen, wo hört Deutschland auf, wo fängt Österreich an oder die Schweiz und sonst was, das siehst du gar nicht. Das ist nur die Schneeberge. Verstehst du? Von oben. Fang an, die Dinge von oben zu sehen. Von der Ewigkeit zu sehen. In Sirach Kapitel 37, das ist in den Apokryphen von Vers 10, da heißt es, und da will ich kurz, dann bleibe ich ein wenig, wandle nicht im Rat der Gottlosen, sehe die Dinge mit den Augen des Glaubens. Berate dich nicht mit denen, die dir missgünstig sind. Berate dich nicht mit Menschen, die nicht gut zu dir sind. Verstehst? Frag nicht diese Leute, was denkst du darüber? Die werden dir immer was Falsches raten. Oder dann heißt es weiter dort, und hüte dich vor denen, die dich beneiden, und verbirg ihnen deine Pläne. Also da steckt beim Sirach unheimlich viel drin. Ich weiß nicht, der Teufel wollte lange Zeit nicht, dass die Deutschen dies lesen. Jetzt in der neuen Bibelübersetzung von 2017 sind die Apokryphen wieder drin. Und ich finde es gut. Und da heißt es weiter, berate dich nicht mit einer Frau über ihre Nebenbuhlerin. Oder mit einem Ängstlichen über den Krieg, oder mit einem Kaufmann über die Ware, oder mit einem Käufer über den Preis. Berate dich nicht, verstehst du? Der will alles hochtreiben. Berate dich auch nicht mit einem Missgünstigen über Dankbarkeit, verstehst du, der dir nichts gönnt. Soll ich Gott dafür danken oder nicht? Berate dich nicht. Oder mit einem Unbarmherzigen über Barmherzigkeit. Oder sprich nicht mit einem Faulen über die Arbeit. Oder mit einem Tagelöhner über das Ende der Arbeit. Der guckt immer auf die Uhr. Wann ist Feierabend? Wann ist die Zeit? Oder was weiß ich? Hier, besprich dich nicht. Oder mit einem trägen Hausknecht über zu viel Arbeit. Solche Leute fragen nicht um Rat, sondern halte dich stets an einem Gottesfürchtigen, von dem du weißt, dass er die Gebote Gottes hält, wie du gesinnt ist und Mitleid hat mit Menschen und so weiter, und der nicht strauchelt, der sich bewährt, der weitergeht. Was will der Sirach hier sagen? Das ist sehr klar. Frag nicht Leute um Rat, die dir missgünstig sind. Verstehst du, dich nicht mögen, die so scheinheilig in die Augen gucken und lächeln und sagen, ach, schön, dass du da bist. Und die sagen nur, Mensch, wann geht er endlich mal? Verstehst du? Missgünstig. Denk, was das Wort missgünstig ist. Die kein gutes Wort für dich haben. Die dich beneiden. Die dir dich nicht gönnen. Und so weiter. Die eifersüchtig auf dich sind. Berat nicht mit diesen Leuten. Was denken sie, was soll ich tun? Verstehst du? Sieh dich mit den Augen Gottes. Das ist ganz wichtig. Weißt du, gib dich nicht mit Leuten ab, die dir nichts gönnen. Die nicht gut zu dir sind und die nicht gut auf dich zu sprechen sind. Verstehst du? Die hinter deinem Rücken reden und schreiben und was weiß ich, was sie da machen. Solche Leute fragen nicht um Rat, sagt der Sirach hier. Die dich beneiden. Erzähl ihnen nicht alles. Offenbar ihnen nicht alles. Verrat ihnen nicht alles, was du denkst, was du fühlst und so weiter, deine Gefühle. Zeig nicht mal deine Gefühle. Wir müssen nicht Leuten unsere Gefühle zeigen. Steht nirgendwo in der Bibel. Wir sollen Selbstkontrolle ausüben, sagt uns die Heilige Schrift. Entblöße dich nicht und mach keinen Seelenstriptis. Verstehst du? Und erzähl, weiß, oh, Nein. Zeig ihnen nicht deine Schwächen. Du hast keine Verpflichtung der Welt, deine Schwächen zu zeigen. Wir sollen vor Gott demütig sein und sonst nirgendwo. Und sonst nirgendwo. Vor Gott. Ich bin vor Gott gar nichts. Ich schaff's nicht. Das ist nicht mit den Augen Gottes sehen. Ich bin nur ein Wurm, ich bin nur Staub, ich bin nur Dreck, ich bin nur nichts. Aber vor der Welt, da stehe ich da. Verstehst du? Tatsächlich. Das ist so wichtig, dass du da stehst, dein Mann, und dich behauptest und dich bewährst in der Schwierigkeit. Berate dich nicht mit einer Frau über ihre Nebenbuhlerin oder so weiter und mit einem ängstlichen Menschen über den Krieg. Weißt du, wenn du einen ängstlichen Menschen fragst, sollen wir in den Krieg ziehen, sollen wir Krieg machen, sollen wir anfangen und so, nein, das kann ganz schief ausgehen. Nur der Mutige gewinnt die Welt. Berate dich nicht mit einem Kaufmann, der dir was verkaufen will. Der wird immer wieder sagen, ach weiß, wissen Sie, das ist das Tollste, oder das ist, oder auch hier den Preis. Sprich nicht mit dem Kaufmann über den Preis, verstehst du, der wird immer versuchen, es runterzudrücken. Berate dich auch nicht mit einem Missgünstigen über Situationen des Lebens, der über Dankbarkeit, red nicht mit einem Nörgler, der immer nörgelt und nörgelt und nörgelt. Soll ich Gott danken? Soll man dafür auch danken? Kann man dafür auch danken? Nein, sage alle Zeit Dank. Weißt du, das, was dein Leben ausmacht, passiert in der Kammer, zu Hause, hinter verschlossenen Türen. Dort spielt sich alles ab, Gott gegenüber. Und draußen, da musst du dein Mann stehen, deine Frau, deine Arbeit tun. Berate dich auch nicht mit einem Unbarmherzigen über Barmherzigkeit. Sollen wir den Flüchtlingen helfen? Sollen wir den Armen helfen? Sollen wir den Kranken helfen? Sprich nicht mit den unbarmherzigen Leuten, also Egoisten. Berate dich auch nicht mit einem Faulen über die Arbeit. Berate dich auch nicht mit einem Tagelöhner über die Ende der Arbeit. Verstehst? Versuch nicht mit Leuten, die negativ sind. Weißt du, was das für mich heißt? Finde zu dir selbst. Mach das, was du tun solltest. Berate dich auch nicht mit einem trägen Hausknecht über die Arbeit, zu viel Arbeit. Verstehst du? Der wird dich schikanieren. Der wird dich delegieren, die Arbeit, und sagen, das können sie auch machen. Solche Leute, frag nicht um Rat. Suche Gott und suche eine Brücke zum Herrn. Was ist wichtig? Worauf kommt es wirklich an? Und dann geh, so wie dieser Abraham, opfere dein Isaac, sag, ich glaube, wenn der Abraham gefragt hätte, die Sarah, soll ich meinen Isaac opfern? Die hätte gesagt, um Himmels Willen, Mann, was denkst du, was fällt dir ein? Ich bin sicher, der hat nicht mal mit einem Isaac gesprochen, was er vorhat. Und für mich ist etwas groß in der ganzen Betrachtung, wenn ich so meditiere und drüber nachdenke über Abraham. Du musst selber mit Gott ausmachen, was dein Leben ist. Was du leben sollst und was du nicht leben sollst. Da kann niemand reinpfuschern und es geht niemand was an. Es ist deine Geschichte. Du musst damit leben und damit sterben. Und du musst vor Gott das verantworten. Und wenn du vor Gott verantworten kannst, dann lebe wohl. Dann lebe wohl. Habe auch keine Angst vor Verlusten, vor Schwierigkeiten. Diene einfach Jesus, was die Leute sagen. Weißt du, die Maria Magdalena salbt Jesu Füße. Und dann steht der Judas auf und sagt, Meister, das hätten wir verkaufen können und wir hätten den Armen geben können. Dann sagt Jesus, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Und was sie tat, das tat sie für mich und überall der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Verstehst? Sie hat getan, was sie tun konnte, was sie tun wollte. Und Jesus hat diese Frau gepriesen und überall in der Welt wird verkündigt, das, was sie an mir getan hat. Und wir nennen heute Jesus Christus, Christus der Gesalbte. Kein Hohepriester hat ihn gesalbt. Und kein Priester hat ihn gesalbt. Und kein Pharisäer hat ihn gesalbt. Aber die Maria Magdalena hat Jesus gesalbt, seine Füße gesalbt. Und deshalb heißt er jetzt Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias. Halte dich immer in der Nähe an Gott und seine Nähe und er wird dich immer auffangen. Egal, was die Situation ist. Hab keine Angst vor Verlusten, vor Schwierigkeiten und so weiter. Tu das, was du tun kannst. Tu es aus Liebe zu Jesus. Nur aus Liebe zu Jesus. Diene den Armen aus Liebe zu Jesus. Diene den Schwachen aus Liebe zu Jesus. Den Einsamen, den Verlassenen, den Kranken, was auch immer ist. Alles, was du tust, tu es für Jesus. Nicht für die Menschen. Dann lebst du richtig. Nicht für die Menschen. Und wenn du für Jesus tust, verstehst du, dann wird der Herr seinen Segen über dein Leben aussprechen. Warte ab. Dir wird es öffentlich vergolten werden. Was ihr hier getan habt, und sieht aus vielleicht wie Sünde, sieht aus wie Schmach, sieht aus wie eine Schande, sieht aus wie ein Verbrechen. Ich denke mal über Judas. Irgendwann werde ich, wahrscheinlich Ostern, wenn auch Ostern zugeht, werde ich über Judas predigen. Aber gerade der Judas, der beschäftigt mich sehr. Ohne Judas gäbe keine Erlösung. Ich denke, der hat Jesus ans Messer geliefert. Der hat Jesus ausgeliefert ans Kreuz und Jesus sagt, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Und gibt sogar einen Kuss. Keiner der Apostel hat einen Kuss von Jesus bekommen, aber Judas. Und der Herr hat ihn nicht verdammt und auch die Apostel später haben nirgendwo Judas verdammt. Sie haben nur bedauert, dass der Mann sich erhängt hat. Dass er so geendet ist. Aber der Herr hat auch Selbstmörder erlöst. In aller Liebe. Denn er starb als Selbstmörder fast. Denn er hat das Kreuz gesucht, er wollte das Kreuz. Und also am Kreuz hängt der Herr Jesus Christus und dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Und er verschied. In dem Moment, als er Amen sagte, hat er seinen Geist aufgegeben, damit auch der Selbstmörder erlöst werden kann. Weil viele Christen haben große Probleme, ja, von der katholischen Kirche her stammen. Ein Selbstmörder wird nicht erlöst werden. Ich rate niemand, macht Selbstmord. Aber auch da werden manche Menschen sich das Leben genommen haben, aus welchen Gründen? Aus Verzweiflung. Verstehst du? Verzweifelt. Sie haben es nicht geschafft. Und sie muss sich das Leben nehmen. Ich habe von einigen Leuten aus dem Konzentrationslager gehört. Verstehst du? Da haben sie die Mütze geworfen, über den Zaun holte die Mütze und als sie an den Zaun kam, wurden sie erschossen. Selbstmord. Oder dass man einen Strick gab, um sie aufzuhängen. Weißt du, Gott kennt die Hintergründe. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes und nicht mit den Augen der Pharisäer, der Frommen, der Pastoren, der Katholiken, der Protestanten, der Pfingstler, der Charismatiker. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes. Wie sieht Gott mich? Schau dich nicht nach den Menschen rum, was die sagen. Weißt du, warte ab, bis es öffentlich vergolten wird. Deine Verluste, das, was Gott mir gezeigt hat, und ich möchte Menschen Trost drüber bringen, und ich weiß, diese Predigt werden Hunderte und Tausende hören. Weißt du, deine Verluste werden deine Gewinne sein. Deine Verluste. Deine Misserfolge werden deine Siege sein. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt. Ihr Mann war ein Geschäftsmann für ganz Deutschland, also hat die Chips verkauft und dergleichen, also für diese Firma. Und er war Generalvertreter für ganz Deutschland. Und bitte, Geschwister, bete, dass mein Mann Erfolg hat. Bitte, bete. Jedes Mal in den Gottesdienst kamen sie, wenn wir Gebetsanliegen hatten, für meinen Mann, damit er Geschäfte macht, tolle, und die Geschäfte bleiben und stabil bleiben, weil die Konkurrenz ist so groß. Und irgendwo hat Gott zu mir mal gesagt, sagt der Schwester, Hannelore, habe ich gesagt, weißt du, manchmal ist Misserfolg ein größerer Erfolg. Da kommt der Mensch zu sich. Und was ist passiert? Tatsächlich, er hat Misserfolg gehabt. Die Ehe ging fast auseinander durch seinen großen Erfolg, verstehst du? Und dann hat er Misserfolg gehabt. Da musste er sogar das Haus verkaufen. Aber er kam wieder zum Glauben an Jesus Christus zurück. Obwohl er vorher auf der Bibelschule war. und Prediger werden wollte, aber dann ist er Geschäftsmann geworden. Erfolg, Erfolg. Weißt du, das ist alles relativ. Wir müssen die Dinge mit den Augen Gottes sehen, meine Lieben. Und ich habe gelernt, einfach nicht auf das Äußere zu schauen, was die Menschen denken, was die Kapitalisten denken oder die Materialisten denken. Alles ist so vergänglich. Weißt du, sieh die Dinge mit den Augen Gottes. Deine Schwäche ist deine Stärke. Dein schwacher Punkt ist deine Stärke. Deine Niederlagen werden eines Tages deine Triumphe sein. Sieh das Leben mit den Augen Gottes. Schau nicht auf die anderen. Was sagen die anderen? Was denken die anderen? Wie die das Problem betrachten oder was sie dazu zu sagen haben, wandle nicht im Rat der Gottlosen. Und weißt du, wenn du auf Gott schaust, dann kannst du nicht mehr auf die Menschen hören, was die sagen. Der Herr sieht das Herz an. Und das Herz sagt die Wahrheit. Das Herz. Alles andere ergibt eine falsche Betrachtungsweise. Und deine Welt sieht immer anders aus. Anders als du denkst, verstehst du? Schau den David an. Von der Herde wurde er zum Königsthron gebracht. Wir haben ein Buch, ich glaube, das gibt es auch im Büchertisch, vom Knast zur Kanzel. Und so ist, wie Gott manchmal arbeitet. Von Knast zur Kanzel. Da ist ein Mann, der kam in ein Gefängnis und gerade im Gefängnis hat er zum Heiland gefunden. Und so viele, was ich lese, manchmal in Amerika, in der Todeszelle, die zum Tode verurteilt sind, die haben zu Gott gefunden und sind Heilige geworden und die waren bereit, sich auf den elektrischen Stuhl zu setzen, weil sie wussten, hier können sie unser Leben, mein Leben auslöschen, aber mein Leben gehört Jesus Christus. Und das ist ein Geheimnis. Und sie dankten manchmal sogar Gott, dass alles passierte, sonst wären sie nie zum Glauben an Gott gekommen, in dieser Todeszelle. Betrachte dein Leben mit den Augen Gottes, auch wenn du in einem Loch drin sitzt, wie ein Maulwurf. Verstehst du, betrachte dein Leben mit den Augen Gottes. Das ist mein Leben. Hier spielt sich alles in diesem engen Raum ab. Sieh dein Leben vom Gottesstandpunkt, von Gottes Warte aus, aus deiner Perspektive. Sieh dein Leben, wie Gott dich sieht. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen, Gott hat es zugelassen, Gott hat es reingeführt und Gott führt dich raus wieder. Also verzweifle nicht, die Situation, in der du dich befindest, ist Gottes Sache. Denn dein Leben gehört dem Herrn. Und wenn dein Leben dem Herrn gehört, er führt dich. Auch Misserfolge. Er sieht dich ganz anders. Weißt du, als du dich siehst. Er sieht dich total anders. Das, was du nicht geschafft hast, schafft er jetzt weiter, wenn du weg bist. Wenn du nicht mehr da bist, wenn du es abgegeben hast. Ich denke nur, ich habe die große Kirche abgegeben. Einfach, es war nicht kein leichter Schritt für mich. Aber was passiert, jetzt sind andere Leute drin, Brasilianer, Ausländer, verstehst du auch, was auch immer ist. Die Kirche ist bald Tag und Nacht offen. Verstehst du? Ja, nur nebenbei. Verstehst du? Obwohl ich mit ihrer Lehre nicht einverstanden bin. Und sonst was. Aber ich bin froh, Hauptsache wird Jesus verkündigt und die Sache Jesu weitergetragen. Ja, und jemand kam dann von dieser Gruppe, für mich Sekte, aber es ist egal, kam jemand und sagt, Herr Matutis, also wollte von mir was haben, Herr Matutis, Sie haben alles vorbereitet so gut und jetzt machen wir hier weiter. Habe ich gesagt, es war schade, ein Stich durch mein Herz, aber ich wusste, die Sache Gottes geht weiter. Ich habe vorbereitet, ich habe das Holz gesammelt, verstehst du, oder was weiß ich. Diesen Bau weiter aus der Ruine rausgeholt, aus dem Missstand rausgeholt. Andere machen weiter. Und wenn die mal weg sind, andere werden sie wieder weitermachen. Die Sache Gottes geht nicht unter. Wir sollen dies auch unsere Lebensgeschichte mit den Augen Gottes sehen. Und für mich war das eines, alles was ich getan habe, habe ich einfach zum Herrn damals gesagt, Herr, ich habe das aus Liebe zu dir getan. Nicht aus Liebe für die Kirche, aus das Gebäude oder für die Organisation oder für wen auch immer. Ich habe aus Liebe zu dir getan. Und das ist abgeschlossen, das Kapitel, jetzt gehe ich weiter. Ich habe aus Liebe zu dir gemacht. Und wenn wir aus Liebe zu Jesus was machen, und dann können wir ganz anders die Sache verkraften, verarbeiten und schlucken. Und ja, dann geht man weiter. Der Blickwinkel ist plötzlich ganz anders. Weißt du, da siehst du plötzlich, die Sache geht weiter. Und wir sind dann auch weitergegangen. 12 Jahre waren wir dann in diesem Gebäude dort, in der Nazareth-Kirchstraße 51, und jetzt sind wir hier angekommen. Und ich weiß nicht, wie es hier weitergehen wird, aber ich weiß, es wird immer weitergehen. Denn Gott ist mit uns. Und Gott bindet sich nicht an Gebäude, an eine Institution oder eine Organisation, sondern Gott bindet sich an Menschen. Auch beim David, diese Geschichte mit David. Dein Königreich wird ewig bleiben, in alle Ewigkeit. David hat nur einige Jahre regiert, nur einige Jahrzehnte. Weißt du, und dann ist er gestorben. Dann kam Salomo, dann kamen die anderen Söhne und Nachkommen David und so weiter. Und dann kam schließlich Jesus Christus. Und der regiert ewiglich. Der hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Deine Sicht der Situation macht wirklich das Leben aus, was das Leben wirklich ist. Weißt du, Gott sieht das Innere. Weißt du, wie die Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlen sehen durch die Knochen, durch die Haut, durch dein Fell. Das Herz. Gott sieht das Herz. Gott sieht im Zusammenhang alles. Gott hat den Überblick. Gott weiß, was noch fehlt. Und es ist so wichtig, dass du den Durchblick Gottes behältst in deinem Leben. Der Herr weiß alles. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Denk an Hiob. Ein Prophet. Nein, ja doch, der Priester, Elia. Und der betet einmal für jemanden, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als die Feinde, die mich gerade belagern, die Probleme, die ich habe, die Schwierigkeiten, die ich habe. Bei uns sind mehr. Ein Berg voller feuriger Rosse umgeben uns. Herr, öffne die Augen. Fang an, mit den Augen Gottes zu sehen. Da wirst du sehen, du, ich bin von Engeln umgeben. Der ganze Raum ist voller Engel. Meine ganze Wohnung, das sind nicht Dämonen, Geister und Spinnen. Nein, da sind Engel zu Hause. Und da knistert es und ja, und da ist Bewegung drin. Herr, öffne mir die Augen. Der Bartimäus in der Bibel betet diese Geschichte, der bettelt am Straßenrand und dann kommt Jesus und sagt, was willst du? Herr, öffne mir die Augen. Und zwar, dass ich so sehe, wie du die Dinge siehst. Und dann öffnet der Herr die Augen diesem Mann, diesem Bettler, und dann fragt er, was siehst du? Ich sehe Menschen wie Bäume. Vergiss das. Verstehst du, wie große, riesige Palmen? Nein. Da muss der Herr nochmals die Augen öffnen, damit er richtig sieht. Nicht die Menschen wie Bäume, so Superstars, so Giganten, Tyrannen. Nein, er sieht plötzlich Menschen wie alle Menschen sind, so 1,80 Meter. Ja. Und nicht wie Bäume. Bäume sind Riesen. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und Gott möge uns die Augen öffnen, dass wir den ganzen Schwindel nicht sehen, das ganze Aufgebauschte, das ganze Riesenhafte, dieses Mega, was es auch ist, den ganzen Blödsinn. Herr, öffne mir die Augen, dass ich das alles übersehen kann. Und wie passiert das? Sehe die Dinge mit den Augen Gottes. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, da ist eine Geschichte, dass Johannes auf der Insel Patmos, und was sieht Johannes? Er sieht den Herrn. Er ist erstaunt, ergriffen, er sieht den Herrn. Und nachdem er den Herrn gesehen hat, dann kann er den Antichristen angucken, dann kann er den falschen Propheten angucken, dann kann er die Lauheit der Christenheit angucken, dann kann er die ganzen Geiseln angucken, die Zornschalen, die Posaunen, Gerichtsposaunen, er kann alles hören und angucken. Er hat den Herrn gesehen. Und wenn du den Herrn gesehen hast, kannst du das ganze Elend angucken, auch auf der Welt. Verstehst du, was in Aleppo geschieht? Ich habe geguckt in der Bibel oder in die auch Geschichte, Hintergründe. Was ist Aleppo eigentlich? Aleppo war Antiochien, eine Stadt, wo die Mission ausging in die ganze Welt. Aleppo, Antiochien, da in Syrien und so weiter. Hier hat die Mission begonnen und der Teufel wütet auf Menschen, auf Städte, wo die Mission ausging. Warum ist Deutschland in zwei großen Weltkriegen erschüttert worden? Warum? Weil von Deutschland Reformation ausging und der Teufel wütet und hasst die deutsche Nation. Die haben der Welt der Bibel gebracht. Verstehst? Du musst die Dinge mit den Augen Gottes sehen, was alles so ist, wer dahinter steht, wer diese ganzen Drahtzieher sind. Und dann merkst du plötzlich, das sind alles ja, komische Leute. Freimaurer, Humanisten und wie sie alle heißen. Kommunisten, Kapitalisten, Faschisten. Und wir verstehen vieles nicht. Öffne mir die Augen, dass ich den ganzen Betrug sehe, was so passiert. Weltweit, überall. Lass mich sehen, die falsche Richtung. Lass mich sehen, wo die Fresser sitzen. Lass mich sehen, was mir schadet, Herr. Öffne mir die Augen. Das, was mich lähmt, was mich bindet, was mich blockiert, lass mich sehen, Herr, die dahinter stehen. Weißt du, wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Aber da hinten sind die Drahtzieher. Hinterm Vorhang, in der Kammer irgendwo, da werden die Strippen gezogen und gesprochen, besprochen und gezaubert und manipuliert. Lass mich sehen, was mir die Kraft raubt, lieber Gott. Was mich abhängig macht. Lass mich sehen, Herr, was mich ruiniert. Herr, lass mich sehen, was mich müde und träge macht. Du bist erstaunt und sagst, ich bin so schlapp. Und Gott kann dir zeigen, was dich schlapp macht. Vielleicht deine Ernährung. Vielleicht brauchst du ein bisschen Magnesium und ein bisschen Kalzium oder was weiß ich, was du brauchst. Oder ein bisschen Mineralwasser. Trinkst zu wenig. Herr, lass mich sehen, was mich betrügt und belügt. Und mich in das Licht führt. Lass mich sehen, die Ursachen für meine Krankheit. Lass mich sehen, Herr, was mich lähmt, was mich blockiert, was mich abhält, was mich hindert, was immer wieder dazwischen kommt und dass ich nicht in die Versammlung gehen kann, dass ich nicht zuhören kann, was mich müde macht, schläfrig macht. Herr, gib mir Einsicht, gib mir Übersicht über die Dinge des Lebens. Wir sollen anfangen, so zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. Hinter den Kulissen. Hinter dem Vorhang. Wir haben eine ganz tolle Geschichte in der Bibel. Weißt du, die Bibel ist so interessant. Das ist deine Geschichte. Ich habe gesagt, alles, was in der Bibel steht, das bist du und bin ich. Jeder für uns. Ich werde nie vergessen, als Nicke Kruse sein Zeugnis mal gegeben hat bei uns, hat er gesagt, ich war so ergriffen. Also, hat er Bibel bekommen in der Hand, der war noch kein Christ, und dann sagte seinem Kumpel, du, ich stehe in der Bibel, Israel, 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 das war sein Spitzname, Israel, ich stehe überall in der Bibel. Und ich sage dir eines, du stehst überall auf jeder Seite in der Bibel, natürlich mit anderen Namen, anderer Bezeichnung, aber hier ist eine ganz interessante Geschichte, 2. Könige 6, Vers 8, da ist der König von Syrien, er führt Krieg gegen Israel, also du kennst ja diese Geschichte, ist ja so top aktuell. 2. Könige 6, Vers 8, und da heißt es, der König von Syrien führte Krieg gegen Israel, und er beriet sich mit seinen Heerführern und entschied, von welcher Stelle er, aus welchem Hinterhalt er kommen sollte oder wollte, und da schickte der Prophet Elisa einen Boten zum König Israel und sagte, an dem und dem Ort kommt der König von Syrien. Na gut, das nächste Mal sagt er wieder, und dann irgendwo macht er zur Ratsversammlung, da bei uns gibt es eine undichte Stelle. Irgendjemand verrät uns. Wer ist das? Und es ging weiter und so weiter. Daraufhin ließ der König von Israel die Gegend vor dem Propheten gewarnt hatte, gut Auskundschaft und so weiter, was da war. Und der König von Syrien war so beunruhigt, dass die Sache nicht funktioniert und nicht klappt und so weiter. Irgendjemand verrät uns. So ist der liebe Gott. Der liebe Gott sieht die Dinge und sagt seinen Boten, seinen Kindern, seinem Volk, unter uns muss einer sein, der zu dem König von Israel hält. Könnt ihr sagen, wer es ist? Und einer der Heerführer antwortet, nein, mein König, hier ist kein Verrat im Spiel. Der Prophet Elisa ist schuld. Der Prophet Elisa, das sind jetzt die Prediger wieder schuld, die Propheten, die Priester. Der ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Also, König von Syrien, kannst machen, was du willst. Der Prophet weiß alles. Er findet mir heraus, wo ist dieser Prophet? Und dann befahl der König, den Prophet zu suchen und so weiter in seine Gewalt zu bringen. Und bald meldete man dem syrischen König, Elisa ist in Dothan, also dort residiert er gerade zur Zeit. Und da schickte der König ein großes Heer dorthin, verstärkt mit einem Streitwagenabteilung. Und die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener Elisas morgens aufstand und vor der Tür trat, sah er die Stadt von Truppen belagert und von Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun? Fragte er Elisa. Und da antwortete ihm der Prophet, keine Angst, mein Junge, auf unserer Seite stehen mehr als auf deren ihrer Seite mit den ganzen Streitwagen und was auch alles ist. Und darauf betete der Elisa, Herr, öffne doch die Augen meinem Diener, dass er merkt und dass er kapiert, der ganze Berg ist voll feuriger Rosse. Da kommt niemand durch. Und Elisa hat dann gesagt, gut, wir gehen noch mal schlafen. Als der Syrer dann anrückte, bat der Elisa den Herrn, schlag sie mit Blindheit. Pass auf, was da passiert. Schlag sie mit Blindheit. Und der Herr tat es. Und Elisa ging ihnen entgegen und sagte zu ihnen, ihr müsst den falschen Weg gewählt haben. Ihr habt euch verirrt, Brüder. Ihr seid auf dem falschen Weg. Dies ist nicht die Stadt, die ihr sucht. Folgt mir. Ich führe euch zu dem Mann, den ihr sucht, hinter dem ihr her seid. Und er führte sie nach Samaria. Stell dir mal vor, ich lache. Verstehst du, es ist lächerlich, wie gottlose Menschen verführt werden. Die werden mit Blindheit geschlagen. Und dort betete er, Herr, jetzt öffne ihnen die Augen, dass er sieht, wo sie sind. Das ganze Heer da. Und der Herr tat es, was der Elisa betete, und sie sahen plötzlich, dass sie mittendrin in der Stadt Samaria waren. Die waren gefangen. Verstehst du? Du siehst also, so ist es. Gott kann mit Blindheit schlagen und schlägt mit Blindheit. Und ich sage dir eines, in der letzten Zeit, in der Endzeit, werden Menschen genauso mit Blindheit geschlagen sein, dass sie, wie bei Lot, die werden suchen, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo sind die Engel? Die werden nicht finden. Sie werden mit Blindheit geschlagen werden. Aber jetzt lassen wir weiter zum Elisa gehen. Als der König von Israel die Syrer sah, fragte Elisa, mein Vater, was soll ich mit ihnen machen? Soll ich sie niederstrecken? Soll ich sie erschlagen? Nein, tu es nicht, sagte Elisa. Selbst Soldaten, die man im Kampf gefangen genommen hat, würde man nicht einfach erschlagen. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken, und dann sollen sie heimgehen zu ihrem König. Ah, ja, das ist die Liebe Gottes. Dann gib ihnen zu essen und zu trinken. Gott macht blind und Gott macht sehend. Gott macht blind und macht sehend. Und du siehst, wenn Gott die Augen öffnet, dann mach, gib ihm zu essen, dein Feind, weißt du, die sind hinter dir her und sie wollen dich verhaften, was auch immer ist. Alle, die gegen Gott kämpfen, werden mit Blindheit geschlagen und kommen nicht weit. Aber die, die dem Herrn vertrauen, die werden das Land erreichen und ererben. Gott ist nichts verborgen. Sogar das, was er im Schlafzimmer sich beschließt, in geheimen Kammern. Der König von Syrien wird wahnsinnig. Er findet den Verräter nicht. Gegen Gott ist man machtlos. Wenn Gott dir die Augen öffnet, dann siehst du die Dinge und dann ist die Welt, da ist der Teufel, da ist das Negative um dich herum, das Böse, machtlos. Und das ist, was die Bibel sagt, erlöse uns von dem Übel. Komm nach Samaria. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, ich kenne den Weg. Folgt mir her. Und plötzlich sind sie mittendrin in die Zitadelle. Es gibt Leute, die mit Blindheit geschlagen sind. Denn die Bibel sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Es gibt Leute, die nicht richtig sehen und die nicht richtig sehen wollen. Obwohl der Herr sie mit der Nase draufstößt, sie wollen nicht sehen. Sie sind uneinsichtig. Deshalb, wir müssen oft fragen, ist der Mensch blind? Ist der Mensch nicht belehrt? Oder kapiert er es gerade nicht im Augenblick? Es gibt Leute, die alles durchschauen und überschauen und so weiter, und dann, wenn es um ihr eigenes Leben geht, da sind sie machtlos, hilflos, verzweifelt. Elisa ist ein Prophet. Er hat die Kontrolle über die Augen. Und Gott will, dass wir auch Kontrolle über unsere Augen haben, dass wir Gottes Pläne sehen, die Handlungsweise Gottes sehen, dass uns nichts verborgen ist. In der Bibel heißen die Ältesten Presbyter. Das sind Menschen, die die Übersicht haben. Presbyter, Älteste. Die haben die Übersicht. Die sind reift, die sind älter, die sind, ja, haben manche Krisen überstanden und die haben die Übersicht. Die sehen, was da hinten am Schluss irgendwo in der letzten Reihe passiert. Geisterfüllte Menschen haben Augen, sie durchschauen alles, sie schätzen die Sache richtig ein. Hör mir zu, geisterfüllte Menschen, sie haben die Offenbarung Gottes, die Salbung Gottes in ihrem Leben. Sie sehen ihren Zustand. Und sie sehen den Zustand auch in der Welt um sie herum, was da passiert. Sie merken das. Sie sehen die Not der Welt. Sie sehen die Last der Menschen. Sie sehen aber auch die Lösung für die Situation. Sie sehen die Möglichkeiten. Wir haben einen großen, starken, mächtigen Gott. Gott kann's. Gott kann's. Geisterfüllte Menschen sehen, wie die Sache Gottes funktioniert. Durch Demut. Durch Bescheidenheit. Wie ja, durch Einordnung und Unterordnung. Geisterfüllte Menschen sehen, wo einer Theater spielt. Da geht doch die Tür da hinten auf. Und da kommt Ananias rein mit einem Batzen Geld. Und dann sagt Bruder Petrus: Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Und was passiert? Er gibt den Geist auf. Weißt, da werden die Lügen aufgedeckt. Stell dir mal vor, das würde heute passieren, dass wenn jemand reinkommt, und ich habe solche Gottesdienste schon erlebt, Geschwister, da gibt es Erweckung. Entweder die Leute erschrecken, hauen ab, oder was auch immer ist. Weißt du, da kommt der Prophet, der Prediger in einem Gottesdienst und sagt, du, hör mal, du bist ein Heuchler, bei dir ist das und das und das und das in deinem Leben. Und hat er noch nie gesehen, der kommt von Amerika. Und der sagt knallhart. Und da passiert auch Heilung. Ich werde nie vergessen, da kommt einer und sagt, ich habe Rückenschmerzen, bet für meine Rückenschmerzen. Und dann legt er die Hand auf und dann sagt der Bruder, der Prediger, du, Rückenschmerzen sind nicht dein Problem. Dein Problem liegt ganz woanders. Ordne deine Dinge in deinem Leben. Bring sie in Ordnung, dann hast du keine Rückenschmerzen mehr. Denn du trägst eine Last und du zerbrichst schon fast unter dieser Last. Und tatsächlich, er hat so viele Spannungen gehabt in seinem Leben. Nicht Rückenschmerzen. So viele wollen schnell die Rückenschmerzen da erledigen. Vergiss es. Du trägst eine Last, der du gar nicht mehr gewachsen bist. Die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Und dann hört das Theater auf. Da kam sie den Geist auf. Geisterfüllte Menschen. Sie sehen, wo Gott ist und wo Gott nicht ist, wo er sich zurückgezogen hat. Die sehen die Dinge plötzlich. Ja, weißt du, da können wir uns abstrampeln, da können wir singen und beten und klatschen und pauken und trompeten. Aber Gott hat sich zurückgezogen. Mach dich mit. Sie erkennen, ob die Sache von Gott inszeniert ist oder nicht. Geisterfüllte Menschen sehen, ehrt das Gott oder ist es ein Anstoß, ein Ärgernis für Gott, diese ganze Geschichte. Sie sehen, ob Gott der Urheber ist oder nicht. Bei vielen Menschen werden die Augen gehalten. Ich denke nur an diese Emmaus-Jünger, sind Juden gewesen, die haben da ihre jüdische Wahnvorstellung gehabt, er soll das Reich Israel aufrichten. Nein, das Reich Israel geht unter und ist untergegangen, 70 nach Christus. Und sie sehen Jesus nicht. Er geht mit ihnen, redet mit ihnen, legt ihnen die Bibel aus, musste nicht Christus leiden. Ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Vom Teufel. Von ihren Vorurteilen, von den Zeloten damals. Und sie haben den Messias nicht erkannt. Gott offenbart seine Wege mit nur seinen Kindern. Ihre Augen werden gehalten. Und dann, als sie das Brot brachen, dann gehen plötzlich die Augen auf beim Abendmahl. Nur die sehen Gott. Und die haben reines Herz, verstehst du? Die haben keine Vorurteile, die haben keine negativen Gedanken. Und ja, erst dann, wenn sie reines Herz sind, dann erkennen sie, das war der Herr. Erst wenn du bei Gott bist, siehst du, was du nötig hast. Erst wenn du in der Gegenwart Gottes bist, erkennst du die Wahrheit über dein Leben, Hintergründe deiner Ängste, erkennst du auch die Hintergründe für deine Krankheit. Und ich sag dir, das ist es. Die Heilung passiert aufgrund der Erkenntnis. Erkenntnis des Herrn, was dich gefällt. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, erkennst du die Ursache für deine Sorgen, die Ängste. Wenn du Gott erkannt hast, dann weißt du, mein Leben ist in seiner Hand und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Du siehst plötzlich das Leben ganz anders, schätzt das Leben ganz anders ein. Gott will uns die Augen öffnen. Zuerst mal für sich, für uns und für die Welt. Drei Richtungen. Gott hat zu Abraham gesagt, Abraham, was siehst du draußen am Strand? Ich sehe so viel Sand, so viel Sand. Und der Herr sagt, so viel wie Sandkörner am Meer sind, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und dann sagt der Herr, schau zum Himmel mal raus. Und was siehst du da? Ich sehe Sterne unzählbar. Und man kann in unserer Hemisphäre vielleicht 5.000 bis 10.000 Sterne zählen. Und dann sagt, so zahlreich wie Sterne am Himmel, aber es sind noch viel mehr. So zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Was siehst du? Nicht, was du sehen willst. Was zeigt dir Gott jetzt? Was zeigt er dir? Was siehst du? Und sag dir noch ein paar Wahrheiten ganz schnell. Das, was du siehst, das kannst du auch. Deshalb eine dieser nächsten Predigten. Hier, was wir haben und so deine Wünsche. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes. Und so weiter. Das, was du siehst, das kannst du auch. Dazu bist du fähig. Und was du nicht siehst, das schaffst du auch nicht. Selbst für dich. Wenn du alles möglich hinter dir hast und alle dir helfen, du schaffst es nicht, weil du das nicht siehst, nicht einsiehst, nicht schaffst. Mit deiner Sicht passiert alles mit deiner Ansicht. Gott führte Abraham hinaus und er wurde ein Seher. Er wurde ein Seher. Gott ist immer die Wirklichkeit und nicht die Projektion. Er ist die Wirklichkeit. Was du siehst, das ist dein Wunsch, deine Fähigkeit, die Mittel. Ich sage, wir haben nichts, wir sind nichts. Nein, die 5 Brote und die 2 Fische. Und dann werden Tausende satt. So schnell geht es. Gott ist dieser daseinende Gott. Dieser daseinende Gott in der Situation, in der Sache, in der wir drinstecken. Sieh, Gott ist auch hier. Viele merken Gott erst, dass er drin gewesen ist. Nein, Gott ist jetzt schon hier. Wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen, dass er mitten unter ihnen. Gott ist da. Dieser daseinende Gott. Und es geht gleich anders, wenn ich den Herrn geschaut habe. Denk an Johannes auf der Insel Patmos. Plötzlich ist alles egal. Lass es kommen, was er will. Ich habe den Herrn gesehen. Erst wenn wir Gott geschaut haben, haben wir ganz andere Vergleichsmöglichkeiten. Er der Große, er der Starke, er der Mächtige und wir die Zwerge. Er der Allmächtige. Dann haben wir plötzlich Übersicht. Hier, Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 habe ich noch. Und am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Und das ist, was ich mir wünsche, dass der Heilige Geist von dir Besitz ergreift. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie ein Trompetenklang. Und da erblickte ich 7 goldene Leuchter und in ihrer Mitte jemand stand, der wie ein Mensch aussah. Und er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band und um die Brust und so weiter. Und sein Haar auf seinem Haupt war weiß wie Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glühten wie Feuer und seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Brausen eines Wasserfalls. Sein Gesicht leuchtete wie die helle Sonne, und als ich sah, fiel ich nieder wie tot zu Boden. Und er legte seine Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich habe Macht über Leben und Tod. Wenn du das geschaut hast, dann bist du nicht mehr der Gleiche. Dann stehst du auf, weißt du, dann erschrickst du nicht mehr vor der Welt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Und plötzlich fängt dein Herz ganz anders zu pulsieren, zu bibbern, zu schlagen. Und Gott sieht plötzlich anders. Und du siehst, Gott ist anders als ich. Sehe deine Welt mit den Augen Gottes, ist mein Thema gewesen und ist immer noch mein Thema. Und er gebe dir erleuchtete Augen, Halleluja, erleuchtete Augen, dass du siehst, dass deine Augen ja Licht sind und so durchstrahlen, so durchschlagend und durchschneidend, dass du siehst deine Erwählung, dass du siehst deine Berufung, dass du siehst, was du bist, schon im Mutterleib von Ewigkeit her, da hat es noch nichts gegeben, hat Gott mich erwählt. Wenn du das so mal siehst, hat Gott mich gewollt, dann siehst du das alles mit Augen der Liebe. Da siehst du auch das, was auf Golgatha geschah, mit Augen des Herzens. Da siehst du, das war alles Liebe. Eine göttliche Wahrnehmung. Die Wahrnehmung des Unsichtbaren. Plötzlich siehst du, der Herr liebt mich. Ich bin in seiner Hand geborgen und niemand reißt mich aus seiner Hand raus. Wer Gott sieht, und das kommt jetzt noch ein Punkt, was mir wichtig ist, der sieht den Teufel nicht mehr. Der sieht das Böse, das Negative nicht mehr. Weißt du, wenn du Gott gesehen hast, dann siehst du die Syrer da unten nicht, verstehst du? Das sind alles nur, ja, Marionetten. Das siehst du nicht. Ohne geöffnete Augen weißt du nicht, was man richtig und falsch macht. Du hast keinen Durchblick, da fehlt es einfach. Es klappt überhaupt nichts, kannst machen, was du willst. Es fehlt die Orientierung. Gott gebe uns sehende Augen, dass wir die Gnade begreifen. Alles ist Gnade, alles ist Erbarmen, alles ist nur Güte, alles nur Gunst. Und wir sind plötzlich Günstlinge Gottes. Plötzlich siehst du ganz anders. Ja, ich habe nichts, aber ich bin begünstigt. Eingesetzt als Erbe Jesu Christi. Meine Augen haben dein Heil gesehen, sagte Simeon, als er diesen kleinen Bub Jesus segnet. Meine Augen haben meinen Heiland gesehen, meinen Erlöser gesehen. Und das ist, wozu ich dich einlade. Lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Jesus sehen, dass wir den Himmel sehen, den offenen Himmel sehen, die Himmelsleiter sehen und wie die Engel Gottes auf und niedergehen, wie diese Herrlichkeit Gottes über unser Leben aufgeht. Herr, hilf, dass meine Geschwister und Freunde, wo sie auch immer sind und heute diese Predigt hören, Herr, dass sie begreifen, ich werde von dem Herrn gesehen und ich sehe den Herrn und der Herr sieht mich, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich denke, wie ich wirklich fühle, wie ich wirklich leide und wie ich wirklich mich, ja, befinde, wo ich mich wirklich befinde. Du kennst mich durch und durch, Herr Jesus, und du weißt alle Dinge, Herr. So wie dieser Petrus sagte, als er gefragt wurde, liebst du mich? Dann hat er geantwortet dem Herrn, Herr, du weißt alles, du weißt alles. Und ich sag dir eines, der liebe Gott weiß alles von dir. Und deshalb, wir sind in deiner Hand, Herr Jesus, und wir preisen den Namen des Herrn, der hier unter uns ist und mit uns ist und bei uns bleibt bis in alle Ewigkeit. Egal wie die Dinge des Lebens aussehen, egal was für Ergebnisse wir erreichen mit unserem Leben. Herr, du siehst uns, was aus uns geworden ist und was aus uns noch werden wird. Du hast alles unter Kontrolle. Und in deiner Hand. Danke, Herr. Amen.